So, wir sind bei der dritten von vier Predigten zum Samuel-Buch. Und es ist eine grosse Herausforderung. Ich freue mich, dass wir die Predigt heute haben. Es wird ein Text aus dem Samuel. Und ich möchte all die ganz herzlich begrüßen, die das erste Mal da sind oder sporadisch vorbeikommen. Herzlich willkommen. Es ist so, das Samuel-Buch handelt von zwei grossen Gestalten. Das erste Samuel-Buch vom Saul und vom David. Wenn wir Samuel-Buch lesen, dann soll der Leser eigentlich auf die zwei Gestalten aufmerksam werden und die zwei miteinander vergleichen und sich fragen, welche Person steht mir am nächsten? Meistens ist es so, dass wir mit jeweils der falschen Person sympathisieren. Aber es ist ein Geheimnis von Gott, dass wir das einfach tun sollen. Meistens sympathisieren wir nämlich mit den Personen, die uns am nächsten stehen. Und bei mir ist es so, wenn ich Samuel-Buch lese, dann haben wir den Saul, der von Gott zum König berufen wird und gleichzeitig, im Grunde genommen mit seinem Start als König, sucht sich Gott einen anderen, nämlich den Schafhirt David. Als ob irgendwie der Saul von Anfang weg her schon dazu prädestiniert wäre, dass sein Königtum nicht Bestand haben, sondern der Schafhirt David dasselbe bekommen. Und manchmal, wenn ich den Samuel-Buch lese, dann rege ich mich wirklich auf. Wieso kommt der Saul so schlecht weg? Er will alles irgendwo richtig machen. Wir haben dreimal, dass der Saul um Vergebung bittet und sagt, ich habe gesündigt. Es ist nicht mehr als der David. Auch beim David finden wir es dreimal. Und wir sehen irgendwie, beim David funktioniert es, beim Saul nicht. Ich frage mich, wieso? Wenn wir auch Statistik machen, dann sehen wir, aufs Konto vom Saul fallen weniger Mord als aufs Konto vom David. Wieso ist der David gesegnet und wieso der Saul nicht? Was ist Glaube und was ist Glaube, dass er verhebt, dass er echt ist, dass er gesegnet ist? Und ich lese den Text dazu aus 1. Samuel 26, Vers 21 bis 25. 1. Samuel 26, Vers 21 bis 25. Da begegnen die zwei, Saul und David, sich das allerletzte Mal. Und Saul sprach zu David: Ich habe gesündigt. Komm wieder zurück, mein Sohn David. Ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht und sehr Unrecht getan. David antwortete: Siehe, hier ist der Speer des Königs. Im Saul sind Speer. Es komme einer von den Jungen deiner Leute herüber und hole ihn. Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn an dich legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn und er rette mich aus aller Not. Das Erste, was passiert ist, der Saul bittet um Vergebung. Er sagt ein ultraorthodoxes, ein hochchristliches Bekenntnis und er sagt das ganz korrekt: Ich habe gesündigt. Er macht alles richtig in diesen Worten. Er sagt das, was jemand tun soll, wenn er Schuld begangen hat. Er sagt: Ich habe gesündigt. Wieso wird dem Saul nicht vergeben? Wieso gilt die Glaubensaussage bei ihm nicht? Es ist so, dass es nicht auf die richtigen Worte ankommt im christlichen Glauben. Es kommt nicht auf die Anzahl der Gottesdienstbesuche an, dass man Christ ist. Es kommt nicht aufs richtige Beten an. All das ist nicht das Entscheidende am christlichen Glauben und ob jemand gläubig ist. Das Gute an diesen allen Sachen ist, sie weisen uns in die richtige Richtung. Sie alle sollen wir nicht über Bord werfen. Nein, sie zeigen uns Richtung Himmel. Sie sind die richtige Orientierungshilfe für unser Leben. Gebet, Gottesdienstbesuch. Aber sie sind nicht das Entscheidende. Wenn unsere Gedanken nicht tief genug und unsere Worte nicht tief genug in unserem Herz verwurzelt sind, in unserer Seele, und sie uns nicht dazu anregen, dass das in unserem Leben zum Zug kommt, dann sind sie vergeben. Echter Glaube hat wie ein doppeltes Gesicht. Er zeigt sich nicht nur in dem, wie ich denke, er zeigt sich nicht in meinen Vorsätzen oder wie ich Gebet spreche, sondern er zeigt sich daran, dass wenn ich das gesprochen habe, dass es so tief in meinem Herz verwurzelt ist, dass das eine Auswirkung hat auf mein Leben. Es ist irgendwie eine Art wie bei der IKEA. Manchmal denke ich, ich komme die Schachteln über und als erstes finde ich dann irgendwo da den Zusammenbauzettel. Und ich meine, das Tolle an IKEA ist, dass selbst ein Pfarrer kann das Gestell zusammenstellen. Es braucht in der Regel nur nämlich so den Sechskantschlüssel. Auf jeden Fall, ich finde dann die Anleitung, wie man das macht, oder das brauche ich dann gleich auch noch. Interessant, im ersten Teil von diesem Dokument steht immer, was alles im Pack beinhaltet sein sollte, wie viele Teile von jeder Schraube drin sollten sein. Und ich habe immer einen Grundsatzzweifel, wenn ich das lese. Stimmt echt mein Pack mit diesen Worten hier überein? Das, was da so ganz orthodox steht, ja, 6 Schrauben, stimmt echt das in meinem Pack? Bislang bin ich immer der Glückliche gewesen, der das übereingestimmt hat. Und irgend so ist mit dem Glauben. Unsere Aussagen aus unserem Maul, das, was wir auf unserem Papier führen, das muss übereinstimmen mit dem, was drinnen ist. Das muss übereinstimmen mit dem, was drinnen ist. Glauben muss echt sein. Es ist nicht eine mathematische Angelegenheit. Es ist mehr als nur ein frommes Wort. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine Gleichung ist. Und ich hoffe, ihr könnt euch nicht allzu lange beschäftigen, was ich das wirklich... Ich habe einfach Gebet vorne reingeschrieben, also vielleicht können wir es jetzt nicht ausblenden. He? Unser Glaube und was wir sagen, unser Gottesdienst, das muss in unserem Alltag sichtbar sein. Es muss konkret werden. Und schaut, daran ist der Saul gescheitert. Es ist genau das, was wir beim Saul sehen, was passiert. Er sagt nach außen hin ganz hochchristlich und orthodox und ganz richtig, also da müsste ich ihm ein 6 geben, ich habe gesündigt. Und gleichzeitig verratet er sich mit seinen eigenen Worten auch. Weil achtet euch darauf, wenn er wirklich genau sagt, er sagt, ich habe gesündigt, aber jetzt kehr du um, mein Sohn David. Kehr du um. Und die, die ein bisschen etwas vom Neuen Testament wissen, die erinnern sich daran, dass Jesus gesagt hat, wir sollen um Vergebung bitten und selber umkehren. Der David macht sich etwas anders. Er bittet um Vergebung, ich habe gesündigt, aber sagt dem David, kehr du jetzt zu mir um. Kehr du jetzt zu mir um. Es hat nicht gefruchtet in seinem Leben. Und interessant ist, der Schreiber vom Samuelbuch, der tut uns das im Grunde auch noch nachlegen. Nämlich ganz am Schluss im Vers 25 heißt es dann, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Das ist eine theologische Aussage und heisst, der Saul geht einfach wieder zurück, dort, wo er hergekommen ist. Er geht keinen anderen Weg. Er bleibt der gleiche. Das Tragische ist, das hat sich im ersten Moment vom Saul im Leben gezeigt, dass sein Glaube nicht im Herz verwurzelt ist. Nämlich, schon das erste Mal, wo er auf den Samuel warten sollte und eigenmächtig handelt, da stellt ihn der Samuel zur Rede. Was hast du gemacht? Und dort kommt auch Sündenbekenntnis vom Saul. Das erste Mal in der Geschichte, im 1. Samuel 13. Und dort sagt auch der Saul, es tut mir leid, ich habe falsch gehandelt, aber kehr jetzt du mit mir um, Samuel, und komm mit mir mit. Eigentlich hätte der Saul müssen sagen, ich habe gesündigt und ich will umkehren. Ich will nicht nach Hause zurückkehren, sondern ich möchte mich verändern. Christsein ist mehr als nur eine formale Richtigkeit. Eben mehr als nur ein richtiges Gebet. Es ist mehr als die Anwesenheit im Gottesdienst. Korrekt religiöses Verhalten rettet dich nicht. Richtiges Gebet, dass es mit dem richtigen Wort geschieht, rettet dich nicht. Es muss irgendwo in deinem Herz sein. Und das ist eine Gefahr, wo die ganze Kirchenlandschaft heute und auch unsere Glaubensvorstellungen immer wieder auf den Leim gehen. Nämlich, dass man das Gefühl hat, jetzt hat man es irgendwie richtig erkannt, wie der Glaube funktioniert. Jetzt hat man herausgefunden, wie man betet, dass Gott das Gebet erhört. Das ist eine Gefahr, gegen die wir immer wieder ankämpfen müssen. Glaube funktioniert nicht so. Glaube funktioniert nicht, dass man alles richtig macht und dann Gott seinen Teil tut. Glaube ist etwas, was wir mit unserem Herz echt machen müssen. Wo muss unsere innerste Einstellung sein? Ich möchte ein Beispiel nennen dazu. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die sogenannte Heilungsbewegung aufgekommen. Die hat jetzt im Ausgang vom 20. Jahrhundert auch Europa und vor allem die Schweiz erreicht. Die Heilungsbewegung, die hat etwas Richtiges erkannt. Und zwar hat sie erkannt, Gott tut Wunder. Er möchte, dass wir für Heilung beten. Er möchte, dass man die Ältesten ruft in der Gemeinde und die kommen zu einer kranken Person und dann sie mit Öl salben und sie soll gerettet werden. Wir müssen daran festhalten, dass es Gott nicht unmöglich ist, Wunder zu tun an unserem Körper und an unserer Seele. Auf das hat die Heilungsbewegung hingewiesen und sie hat da etwas Richtiges erkannt. Nur, genau in dem Sinne hat sie den Bogen wieder überspannt. Und sie hat das Gefühl gehabt, wir haben einen Schlüssel, wie dass wir es schaffen, dass Gott wirklich immer heilt. Aber wir dürfen uns aufgrund von dem nicht nehmen lassen, dass wir auch für Heilung beten. Und dass wir Heilung erwarten, hier in der Fähig Männendorf Uetiken. Auch wenn viele Heilungsveranstaltungen oder Heilungsseminarien nicht in unserem Sinn laufen oder wie es mehr für richtig findet. Die Heilungsbewegung, da hat es einige darunter gehabt, die haben gesagt, du musst nur richtig beten. Oder du musst nur intensiv genug beten. Oder du musst die richtige Vorstellung haben von Gottes Heilungskonzept, dass nämlich Gott alle Krankheit besiegt hat am Kreuz. Du musst nur richtig davon denken und du darfst dich ja nie an deine Krankheit ergeben. Du darfst nie genügen mit deiner Krankheit. Und dann wird Gott irgendwann eingreifen und dich gesund machen. Das ist ein mechanisches Glaubensverständnis. Das ist genau das, was der Saul macht. Er spricht ganz korrekt, ich habe gesündigt. Und manchmal haben die das Gefühl, man muss einfach richtig denken oder richtig beten und dann macht Gott etwas. Aber dann nehmen wir Gott in den Griff. Wir machen eine Formel aus unserem Glauben. Die Kirchengeschichte ist dem leider oft erlegen und es hat zu Ausartungen geführt. Das ist ein mechanisches Gottesverständnis, ein frommer Spiritualismus. Wir sollen aber um Heilung beten, nichtsdestotrotz. Wir sollen die Ältesten rufen, die uns salben mit Öl. Und ich bin überzeugt, Gott tut Wunder. Im Jakobus 5,15, wo das heisst, dass wir die Ältesten rufen, wenn wir krank sind, da heisst spannenderweise, uns das Gebet vom Glauben wird ihn retten. Ich habe mich immer gefragt, warum heisst es nicht, und das Gebet wird ihn heilen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Gott rettet uns vor Krankheit auf drei Art und Weise. Entweder er schenkt innerhalb von einer Sekunde ein Wunder. Das Größte, was der Mensch sich vorstellen kann, dass Gott plötzlich ein Wunder tut und jemand, der krank ist, von all seinen Gebrechen geheilt ist. Ein Krebs verschwindet und man kann nichts mehr diagnostizieren. Das ist das grösste Wunder in den menschlichen Augen. Aber es ist nicht das Ganze. Glaube ich. Gott macht es manchmal auch so, dass er Heilung nur in einem Prozess lässt, sich vollziehen. Das heisst, dass im Moment, wo man betet, Gott eingreift, aber es bedeutet vielleicht auch, dass man medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, dass man in einem psychischen oder in einem süchtigen Fall auch Therapie in Anspruch nimmt und Gott langsam mit uns den Weg will gehen, bis wir geheilt werden. Oder es gibt die dritte Rettungsaktion Gottes, nämlich dann, dass er der Person, die krank ist, Kraft gibt, die Krankheit zu tragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist im Glauben gesehen das grösste Wunder. Wenn eine Person schwer gebrechlich oder schwer krank nicht an Gott verzweifelt, sondern jeden Tag Kraft bekommt, das zu tragen. Ich habe mit 10 Jahren einen Augenunfall gehabt. Ich sehe alles doppelt. Jetzt sind nicht 60 bis 70 Personen vor mir, sondern 120 bis 140. Wenn meine 2 Bilder von meinen Augen nicht übereinstimmen. Ich habe mich oft gefragt, wieso hat das Gott zugelassen? Ich weiß es nicht. Ich bin aber dankbar, dass Gott in mir den Glauben nicht verloren lassen hat, wegen diesem Augenunfall. Obwohl ich es nicht weiss, ich habe Kraft und Freude Gottes, dass ich ab und zu hinstehen kann vor dem Spiegel und das Auge, das ich grusig finde, anschauen und kann sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das zugelassen hast und dass du mir Kraft gibst, an dich zu glauben, obwohl das Einzige, was ich habe, deine Kraft ist. Dass ich glauben kann, du hast es gut gemeint und du machst es gut. Glauben ist mehr als einfach nur, so ist es oder so kann man es machen. Und das gilt in allen Bereichen, nicht nur da bei der Heilungsbewegung, sondern es gilt im Thema Lobpreis. Auch dort geht man Gefahr, dass man sagt, so muss Anbetung aussehen. Oder das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist Dank. Und wir machen da ein System und probieren es irgendwie richtig zu machen. Nein, das Geheimnis von Anbetung, das Geheimnis von Gebet ist, dass wir es aus ganzem Herzen machen. Dass wir es von ganzem Herzen machen. Glauben soll echt sein. Glauben soll echt sein. Und die Frage ist, ja, wie machen wir das? Wir können ja nicht jetzt einfach sagen, so, heute Nachmittag haben wir ja frei, oder? Heute machen wir eine Herzensoperation. Da gehen wir alle irgendwie und probieren da unserem Herz, legen die Bibel aufs Herz. Nein, das wäre auch wieder ein mechanisches Glaubensverständnis. Wie kommt das? Und ich glaube, der Text will uns zeigen, wie das kommt. Der Glaube blickt an einen bestimmten Ort. Der Glaube blickt an einen bestimmten Ort. Glaube fokussiert sich auf etwas. Glaube schaut auf etwas. Es hat etwas im Visier. Und die Frage ist, was schauen wir an? Was schauen wir an? Der Saul hat nämlich auch etwas im Blick gefasst. Und das lesen wir im Vers 21. Er sagt nämlich, ich habe gesündigt, David, kehr du zu mir um und ich will dir nichts mehr Böses tun, weil du heute mich in deinen Augen wert geachtet hast. Der Saul sagt folgendes, David, du hast mich heute wert geachtet. David hätte nämlich in diesem Augenblick die Möglichkeit gehabt, den Saul umzubringen. Der David hat sich angeschlichen als Schlafbett vom Saul, hat den Speer dort gesehen und hätte den Saul am Boden nageln können, wie der Saul am Schlafen ist. Und der David hat das nicht gemacht, hat nur den Speer mitgenommen. Und der Saul hat das gesehen und hat gesagt, du hast mich heute wert geachtet, mach das weiter. Darum sagt er dem David, komm zu mir zurück, komm jetzt mit mir, mach das weiter, du mich wertschätze. Du mich weiterhin das ganze Leben lang so ehren, wie es du heute Nacht gemacht hast. Das war das Erste, was der Saul gemacht hat, ganz am Anfang seiner Karriere. Nämlich dort, wo er sich das erste Mal versündigt hat, wo er nicht gewartet hat auf den Samuel. Dort wird er zur Rechenschaft gestellt und dann fragt ihn Samuel, hey, wieso hast du nicht gewartet? Und dann sagt Saul, weil ich gesehen habe, in 1. Samuel 13, Vers 11, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Schon ganz am Anfang beim Saul hat er Angst gehabt, dass er das Gesicht vor dem Volk verliert. Und da ganz am Ende sagt er das auch wieder dem David, du hast mich wert geachtet, mach das doch weiterhin. Der Saul schaut auf sich. Der Fokus vom Glaubensleben vom Saul ist auf sich fixiert. Und schaut, ganz ehrlich, das gehört irgendwie zu unserem menschlichen Dasein, dass wir auf dem ersten Umweg auf uns selber schauen. Nicht nur im Spiegel am Morgen früh, sondern überhaupt, dass wir gerne auf uns selber schauen. Ja, wir haben irgendwo einen Drang, vor den anderen gut dazustehen, wertgeachtet sein in den Augen der anderen. Darum achten wir uns so sehr auf, wie wir uns anlegen. Irgendwie muss man uns das nicht lernen. Sobald wir ein bisschen älter werden, bei mir war es in den Teenagerjahren, ich bin darum so fest Werbung vertragen, jeden Montag und jeden Mittwoch, ob es geregnet hat oder was ich musste. 2 Stunden geht Zeitungen vertragen. Ich habe darum so viel Zeitungen vertragen, dass ich möglichst viel Geld verdiene. Und dann bin ich auf Aarau und habe mir die besten Carhartt-Hosen gekauft. Das war damals mal die Hose, die richtig gut war. Wir sehnen uns dann an. Der Gottfried Keller hat vor rund 150 Jahren ein Buch geschrieben, das dazu gilt. Kleider machen Leute. Wir legen uns gern schön an. Heute, 1999, 150 Jahre später, ist das noch nicht anders. Waltraud Posch In Österreich hat ein Buch herausgegeben, fast gleich tönt wie das von Gottfried Keller. Sie nennt es «Körper machen Leute». Wir haben zu den Kleidern haben wir heute noch den Körper als grossen Schönheitskult installiert. Dass heute jedes Trainingsinstitut, jedes Fitnesscenter auf Hochkurs läuft. Es geht heute einen Kult um die Schönheit. Nahezu jede Werbung verspricht uns, ein bisschen schöner oder ein bisschen besser oder ein bisschen angesehener zu sein. Fast jede Werbung. An der Schönheit an sich ist nichts auszusetzen. Man darf sich auch an Schönheit freuen und an schönen Kleidern. Man soll sich auch die Schönheit auch nähen und sie geniessen. Aber am Kult vom In-Sein, dort ist es gelegen. Am Kult in sie. Auf der einen Seite wie der Saul sagen, ich habe gesündigt und alles korrekt zu machen, aber insgeheim möchte man nur gut dastehen. Viele gehen ins Gotti, Jugendgottesdienst einmal im Monat. Und ich möchte euch fragen, wo ihr geht. Es reicht nicht, dass ihr mit euren ganzen gefühlsechten Worten und mit eurer ganzen Überzeugung Gott dort preiset im Lobpreis und ihn arbeitet und ihm euer Leben hingebt. Und nachher in die Schule geht und eher bei denen steht, wo die Lehrer und die Eltern in den Dreck ziehen. Das ist genau das. Du kannst nicht im Gott ein, Gott mit deinen echten und richtigen Gefühlen und Worten arbeiten und in der Schule mit deinen gleichen Worten und gleich intensiv und richtig deine Lehrer verteufeln. Das ist genau das, was der Saul macht. Auf der einen Seite macht er alles nach vorne richtig und sagt, ich habe gesündigt, aber an sich geht es ihm um etwas anderes. Es geht ihm um seine eigene Person. Und bei uns Erwachsenen ist es nicht anders. Vielleicht ein bisschen subtiler. Unser Fokus vom Glauben darf nicht der sein vom Saul auf uns selber, sondern er soll ein anderer sein. Unser Fokus muss Jesus Christus sein. Der Fokus vom Glaubenslebens muss Jesus sein. Und ich möchte das darlegen. Der David sagt nämlich, so, wie heute dein Leben, Saul, in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen Gottes. Der David hat den Saul Gesalbte genannt, gerade im Vers vorher. Du bist der Gesalbte vom Herr, Saul. Der David hat auch gesagt, Saul, dich hat Gott gesalbt, du bist der Gesalbte vom Herr. Ich tue dich wertachten und darum werde ich wertgeachtet sein in den Augen Gottes. Der David hat den Schlüssel vom Glauben erkannt. Er hat nämlich gesehen, ich muss nicht mich in den Fokus nehmen, sondern ich muss den Gesalbte in den Fokus nehmen. Und dann wird Gott mein Leben segnen. Wenn du den Gesalbte in den Fokus nimmst, wenn du Jesus Christus in den Fokus nimmst, dann ist dein Leben gesegnet. Das ist richtiger Glaube. Das ist echter Glaube. Wenn du Jesus in den Fokus nimmst. Christus ist nichts anders als die griechische Übersetzung vom Wort der Gesalbte. Der David sagt so ganz richtig, ich habe dich gesalbt, Saul, habe ich wert geachtet. Und darum segnet mich Gott. Genau das Gleiche ist mit uns. Glaube heisst, wir müssen Jesus Christus in den Fokus nehmen. Glaube heisst, wir müssen den Gesalbten wert achten. Wir müssen immer wieder Jesus fokussiert sein. Jesus muss unsere grösste Aufmerksamkeit haben. Jesus ist der Punkt vom Glaubenslebens. Er ist das Ausrufezeichen. Er ist alle irgendwelche Interpunktionszeichen, die eine gewaltige Aussage haben. Jesus ist der Fokus. Und wer war der Jesus? Jesus war der, der sich selber für nichts geachtet hat. In Jesaja 53 lese ich über ihn, Jesus hatte keine Gestalt und Hoheit. Er war nichts Prächtiges. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er war am Kreuz, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesus ist am Kreuz gestorben und am Kreuz hat man nichts mehr Ansehnliches gesehen. Es heisst, die Leute haben weggeblickt, wo sie Jesus am Kreuz gesehen haben. Sein ganzer Körper war zerschunden. Man hat das so grässlich gefunden, dass man nicht mehr hingeschaut hat, selbst die, die Jesus verurteilt und gekreuzigt haben. Man hat weggeschaut. Und der David schaut hin und sagt dann, ebenfalls mit Jesaja 53, aber Jesus ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der David hat gesehen, der Gesalbte, das ist der, wo Gott berufen hat. Der macht meinen Glauben real. Wir müssen Jesus Christus anschauen. Das ist echter Glaube. Unser Fokus muss sein auf Jesus Christus, auf das Kreuz. Und das gilt nicht nur das erste Mal in unserem Glaubensleben. Das gilt nicht nur dann, wenn wir merken, ja, ich muss mein Leben Jesus Christus übergeben. Dass wir aufs Kreuz schauen. Und dass wir dann sagen, so, jetzt bin ich schon 10 Jahre gläubig oder erst 5 Jahre, spielt keine Rolle. Aber jetzt muss ich mich nicht mehr bemühen, auf Jesus zu schauen, sondern jetzt kann ich auf höheren geistlichen Stufen von der Heiligung mich bewegen. Nein, das Geheimnis vom Glauben ist das, was der David da macht. Er schaut auf den Gesalbten. Wir müssen täglich zum Kreuz kriechen und Jesus anschauen. Der echte Glaube, der schaut jeden Tag aufs Kreuz. Ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann würden viele Ehen bei uns in der Schweiz bewahrt. Ich bin überzeugt, wenn die Jungen das Kreuz wieder anschauen, dass ihr Leben gesegnet wäre und viele falsche Entscheidungen nicht gefällt würden. Ich bin überzeugt, wenn jemand im Glauben steht und Jesus fokussiert lebt, dass er ein gesegnetes Leben hat. Dass er das beste Leben auf dieser Erde hat. Das heisst nicht, dass man kein Problem hat. Das heisst, dass man das beste Leben auf dieser Erde hat. Manchmal denke ich, wir sind mit dem Verlauf von der Technik auch ein bisschen gleichgültig geworden, dem gegenüber das Kreuz anzuschauen. Aber es ist das Beste, was wir tun können. Und die Frage ist, was sehen wir denn am Kreuz? Und was lernen wir am Kreuz? Am Kreuz lernen wir das Letzte, nämlich, dass der Glaube warten kann. Der Glaube kann auf Gott warten. Am Kreuz sehen wir, dass wir warten können. Es ist so gewesen, der David hat jetzt hier den Speer vom Saul. Er hat die Möglichkeit gehabt, den Saul mit dem Speer am Boden zu spiessen und hat im Grunde genommen das Recht dazu gehabt. Er hätte so aggressiv können sein auf den Saul, dass er hätte können zu Recht dem den Speer durch den Körper jagen. Der Saul hat nämlich schon 2-mal den Speer gegen den David geworfen. Und nur mit Gottes Fügung ist der Speer jeweils nur nebendurch in die Wand. Der David hätte den Speer können nehmen und den Saul jetzt umbringen und sich rächen. Stattdessen sagt er Folgendes im Vers 22, siehe, hier ist der Speer des Königs. Was sagt der David damit? Er sagt, Saul, ich kann warten, bis Gott handelt. Der David hat Verheißung gehabt, dass er mal würde König werden nach dem Saul. Und er hat jetzt die Möglichkeit gehabt, das schon fix und fertig installieren. Er hätte den Saul auf die Seite buxieren können und dann wäre er König geworden. Er aber hat den Speer genommen und geht ihn jetzt hier am Saul und sagt, hier ist der Speer, hier, da ist dein Speer, mit dem hätte ich dich umbringen können. Ich warte auf den Augenblick, bis Gott eingreift. Ich warte, bis der Moment kommt, wo Gott eingreift. Das ist Glauben. Glauben kann warten. Glauben kann warten, bis Gott eingreift. Ich habe manchmal das Gefühl, so mit dem Verlauf der Technik sind wir Experten geworden im Ungeduldigwerden. Warten ist nicht mehr so hoch auf unserer Agenda. Ich weiss noch, vor 15 Jahren, und ich dort mit meinem teuer verdienten Geld, oder mit dem Zeitungsvertrag, meinen ersten Computer als einziger von meiner Klasse gekauft habe, konnte ich noch, wenn ich den angelassen habe, den halben Rasen mähen. Und dann, wenn ich mit dem Rasen fertig war, konnte ich zurückkommen und konnte mich glücklich schätzen, wenn der Computer ohne Systemfehler gestartet und funktionsbereit war. Ja, und ich dachte, ja, wunderbar, jetzt ist der schon aufgestartet. Heute stören mich bereits die 30 Sekunden, bis mein Computer wach ist. Manchmal das Gefühl, in der Glaubensmentalität haben wir das übernommen. Dass wir nicht mehr auf Gottes Eingreifen warten können. Dass wir nicht mehr warten auf Gott und seinen Zeitplan. Dass wir das Unspektakuläre sofort wollen und nicht mehr warten können. Und manchmal bin ich fasziniert und tief berührt auch vom Glaubensgut und Liedgut, das man sieht von unseren Glaubensvätern und Müttern vor einigen Jahrhunderten. Der Karl Johann Philipp Spitta, der schreibt das Lied. Und dort sagt er in der vierten Strophe: Bleib mir nah, Jesus, auf dieser Erde. Bleib auch, wenn mein Tag sich neigt, denn wenn es nicht mehr so cool ist. Wenn es nun will Abend werden und die Nacht herniedersteigt, lege segnend dann die Hände mir aufs müde und schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Manchmal bin ich fasziniert von dem Glaubensmut und der Glaubenserwartung von diesen Personen, die warten konnten, trotz Pest, trotz Krieg und trotz viel Tod, die sie erlebt haben. Sie konnten warten. Manchmal ist unser Gottesverständnis eher im Gleichnis von einer 7-Tages-Tankstelle. Einem Tankstellenshop, der jeden Tag offen hat. Und wir können nicht mehr warten, bis Gott seinen Laden auftut, bis er Öffnungszeiten hat. Achtet euch darauf, dass der Saul genau deshalb zu Fall ist gekommen, weil er nicht hat können warten. In 1. Samuel 13, das ist das erste Mal, wo er eben auf die Bühne tritt, dort hat er nicht können warten, bis der Samuel kommt, dass sie zusammen hätten können opfern, sondern Saul hat gerade selber gehandelt. Er hat nicht können warten. Und genau gleich sehen wir hier den David, dass er hat können warten. Der David sagt hier, da hast du ein Speer, ich warte, bis Gott handelt. Da hast du ein Speer, obwohl du mir den dreimal angeschmissen hast, den Speer. Da hast du ein Speer zurück. Vielleicht hast du erlebt, dass jemand hier aus der Gemeinde dir schon zwei, dreimal oder viel mehrmal seinen Speer angeworfen hat. Dass er dich hat irgendwie nageln wollte und dich eigentlich verletzt hat damit. Vielleicht hast du, vielleicht wie der David erlebt, dass wie ein Goliath mit einem Speer wie einen Weberbaum auf dich zugekommen und der dir hat entgegenhalten. Vielleicht hast du das hier in der Fegmännendorf Uetika erlebt. Vielleicht hast du das auch von anderen Glaubensgeschwistern erlebt. Vielleicht auch in deinem Alltag von Leuten, die nicht an Jesus glauben, dass sie mit ihrem Speer sind gekommen und dir den angeschmissen haben. Dann mach es gleich wie der David. Und mach nicht, dass wenn du den Speer auch mal hättest, dass du dann sagst, so, jetzt zahle ich es heim. Oder dass du dann gerade noch Katapult hinterher holst. Sondern sprich, da hast du deinen Speer. Ich will nicht Böses mit Bösem vergelten. Brauch nicht den Speer, den man dir vielleicht schon x-mal angeworfen hat, dass du ihn zurückwirfst. Brauch ihn nicht, sondern sag, da hast du den Speer. Wart, bis Gott handelt. Und vielleicht bist du einer oder eine, der schon oft mal einen Speer geworfen hat gegen jemand anderes. Dann geh immer wieder mit dem Speer zum Kreuz. Schau aufs Kreuz auf Golgatha. Der Speer ist ein wiederkehrendes Thema im Samuel-Buch. Und es ist das letzte Mal, wo er zur Rede kommt, wo der David sagt, da hast du ein Speer zurück. Das erste Mal, wo er vorkommt, ist dann, wo der David dem Goliath gegenübersteht und der Goliath einen Speer wie einen Weberbaum hat. Und achtet euch darauf, was in 1. Samuel 17, Vers 47 der David dort sagt. Das erste Mal, wo der David auf der Bühne vom Geschehen ist, dort sagt er, und diese ganze Gemeinde soll inne werden, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer hilft. Was sehen wir im Unterschied zwischen dem David und dem Saul? Der David hat von Anfang an gesehen, ich muss auf den Gesalbten blicken und ich darf es nicht selber versuchen, sondern ich muss auf Gott warten. Er sagt ganz am Anfang, das erste Mal, wo er zur Sprache kommt, wir sollen sehen, dass Gott nicht durch den Speer handelt, sondern dass wir auf ihn warten sollen. Was ist echter Glaube? Echter Glauben ist das, dass es nicht einfach fromme Worte sind, sondern es mit unserem Leben übereinstimmt. Echter Glaube muss sich zeigen, dann, wenn wir nach dem Gottesdienst wieder daheim sind. Und echter Glaube muss auf den Gesalbten schauen. Echter Glaube muss auf den Gesalbten schauen und muss auf Jesus Christus schauen. Und wir müssen täglich wieder zum Kreuz kommen. Und wir müssen lernen zu warten. Zu warten und den Speer zurückgeben, wo man uns angeschmissen hat. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass es ein Geheimnis ist, was Glauben ist. Dass es nicht etwas ist, was wir machen können, was wir in den Griff bekommen können. Zum Glück nicht. Sonst würden wir mit dem auf den Markt gehen. Sonst würden wir das gross publik machen und uns rühmen. Unser Glaube steht damit, dass wir auf dich schauen. Und dass dein Geist, Geist Gottes in uns, das wirkt und in unserem Herz verankert. Wir brauchen, dass du uns immer wieder einfach auf dich hinweisest. Und dass wir täglich auf dich schauen. So wie der David den Gesalbten Wert geachtet hat. Ja, Jesus, manchmal ist es nicht einfach zu warten. Manchmal ist es schneller, wenn man es selber erledigen würde. Manchmal ist es mühsam, also zu warten und nichts zu machen. Manchmal ist es auch etwas, was uns wehtut, zu warten. Schenk uns die Kraft, dass wir warten auf den Augenblick, wo du eingreifst und dass es dann nur noch viel mehr zum Staunen anregt. Dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Der Wunder tut, der mehr ist als einfach nur, was wir menschlich genial finden. Dass es eine Kraft in unserem Leben ist, die sich zeigt, entweder wirklich, dass gerade Heilung geschieht, dass etwas passiert, oder auch, dass es langsam vorwärts geht, aber dass das Wunder auch darin besteht, dass unser Leben gesegnet ist mit einer Kraft, wo wir einfach in unserem Herz hinein tragen. Ich danke dir, dass wir das Samuel-Buch haben, wo wir David und Saul sehen,